Wenn wir wollen, dass unsere Zukunft gut finanziert wird, dass wir unseren Kindern keine marode Infrastruktur hinterlassen, dass wir nicht die wichtigen Staatsaufgaben gegeneinander ausspielen, sondern dass wir gemeinsam die Demokratie stärken und unsere Infrastruktur weiter ausbauen können und in europäischem Konzert sozusagen der anderen Staaten gut mitwirken können, dann geht das nur mit der SPD.
Hallo und Glück auf! Mein Name ist Andreas Lehmberg und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Grundrauschen, in dem wir uns ja im Kern mit der Kommunalpolitik für die Gemeinde Bad Grund beschäftigen. Wir blicken aber auch immer wieder darüber hinaus und daher nehmen wir die am 23. Februar anstehende Bundestagswahl zum Anlass, uns auch mal mit der Bundespolitik und deren Auswirkungen für unsere Region zu beschäftigen. Und da freue ich mich sehr, dass sich unsere Bundestagsabgeordnete Frauke Heiligenstadt die Zeit genommen hat. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Andreas, ich freue mich auch. Glück auf.
Glück auf. Du kandidierst ja wieder für den Bundestag und warst auch vorher lange in der Landespolitik. Stell dich doch einfach mal kurz vor.
Mein Name ist Frauke Heiligenstadt. Ich bin 1966 geboren und komme aus der Gemeinde Katlenburg-Lindau. Das heißt also ziemlich an der Grenze zum Altkreis Osterode. Bin von Beruf Diplom-Verwaltungswirtin. Habe 17 Jahre in einer Kommunalverwaltung gearbeitet und bin dann 2003 erstmals in den Niedersächsischen Landtag direkt als Abgeordnete gewählt worden. Da war ich dann auch Mitglied bis zum Jahr 2021, als ich dann Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Goslar, Northeim, Osterode geworden bin. Ich bin verheiratet, habe eine mittlerweile 30-jährige Tochter, die auch schon selbst verheiratet ist und bin ein Kind der Region, also auch gar nicht aus meiner Heimatgemeinde Katlenburg-Lindau weggezogen, sondern immer da verankert geblieben.
Du warst ja auch eine Zeit lang niedersächsische Kultusministerin. Was sind so dann die Schwerpunkte deiner politischen Arbeit?
Im Niedersächsischen Landtag begann ich mit Wirtschaftsförderung, weil ich Wirtschaftsförderin vorher in der Kommunalverwaltung war, 10 Jahre lang. Dort habe ich mich aber sehr schnell auch auf die berufliche Bildung, Fachkräftequalifizierung konzentriert. Und da hat man mich dann gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, schulpolitische, bildungspolitische Sprecherin zu werden. Ja, das habe ich dann wohl so gut gemacht, zumindest nach Meinung meiner Kolleginnen und Kollegen, dass ich dann eben auch von Stefan Weil gefragt worden bin, ob ich Kultusministerin in seinem Kabinett werden möchte, wenn er denn Ministerpräsident werden sollte. Und das hat ja dann auch am 2013 geklappt. Da habe ich dann auch seitdem natürlich sehr viel Bildungspolitik, also von 2008 bis 2017 gemacht. Das ist schon auch ein Schwerpunkt. Kommunalpolitisch bin ich ja aber zum Beispiel auch im Gemeinderat, im Ortsrat, im Kreistag. Jetzt mittlerweile nur noch im Kreistag. Und da habe ich mich immer mit Finanzpolitik beschäftigt. Und das mache ich momentan auch auf Bundesebene. Also ich bin im Finanzausschuss und kümmere mich da insbesondere um Verteilungsgerechtigkeit, um Steuerrecht, um Bankenaufsicht, finanziellen Verbraucherschutz, private Altersvorsorge. Also viele bunte Themen. Mhm. Aber die Leidenschaft bleibt schon auch noch ein bisschen bei der Bildungspolitik.
Zu der Bundespolitik kommen wir gleich noch. Bleiben wir mal erstmal in der Region. Unser bzw. ja dein Wahlkreis ist der Wahlkreis 52, Goslar, Northeim, Osterode. Das ist ja ein Konstrukt, was es sonst so eigentlich nicht gibt. Beschreib den doch mal, was gehört da alles dazu?
Also wir beginnen mal einfach im Norden. Das ist die Stadt Bad Harzburg, das Braunlage, dann Goslar, die Stadt Goslar also mit ihren Ortschaften und Clausthal-Zellerfeld gehört dazu. Und damit kann man dann im Grunde genommen sagen, schon auch viel vom Oberharz. Dann können wir weiter in den Süden fahren. Walkenried, Hattorf, Bad Grund und Osterode gehören aus dem Landkreis Göttingen dazu. Und dann kann man sagen, der ganze Landkreis Northeim, also die Städte Einbeck, Northeim, Kahlefeld, um nur ein paar zu nennen, das wären zu viele, wenn ich sie jetzt alle aufzählen würde. Allerdings mit Ausnahme von Bodenfelde und Uslar. Das gehört dann sozusagen wieder zu einem anderen Wahlkreis. Also man kann das wirklich relativ schlecht nachvollziehen, warum das so ist. Für mich ist es aber der schönste Wahlkreis Deutschlands.
Warum?
Na, weil es einfach wunderbar ist, im Harz zu sein. Das ist, das begeistert mich immer wieder. Ich bin ja ein Kind mitten in diesem Wahlkreis auch aufgewachsen. Mein Vater ist mit mir und unserer Familie ganz oft wandern gewesen im Harz. Ich habe noch die innerdeutsche Teilung erlebt. Auch das ist sehr nachdrücklich in Erinnerung geblieben. Und ich wandere einfach total gerne, auch in meiner Freizeit heute noch. Das heißt also, ich genieße es, im Harz zu sein. Und von daher ist das natürlich perfekt für mich gemacht. Aber zugegebenermaßen, von Bad Harzburg bis nach Dassel, von Walkenried bis nach Hardexen oder von Goslar bis nach Nörten-Hardenberg, das ist schon eine ziemlich große Fläche, die man da bearbeiten darf. Aber es macht unheimlich viel Spaß, weil die Menschen sind total freundlich, sind hilfsbereit, sind sehr bodenständig. Und man kann schon sagen, es ist überwiegend ja ländlicher Raum. Das eint alles. Und es macht unheimlich viel Spaß, für diese sehr stark von ehrenamtlichen Engagement geprägte Region dann auch arbeiten zu dürfen in Berlin.
Was sind denn da aus deiner Sicht für die Region, die du gerade beschrieben hast, die größten Herausforderungen?
Ich werde ganz oft auf das Thema Mobilität angesprochen. Das heißt also, wie komme ich von Zorge nach Clausthal-Zellerfeld oder wie kann auch im Harz der Tourismus, die Tourismusstandorte ganz gut miteinander verbunden werden, für Gäste auch, aber auch für Einheimische. Auch der ÖPNV im gesamten Bereich meines Wahlkreises hat durchaus Luft nach oben noch, so würde ich das mal bezeichnen. Wir haben Gott sei Dank mit der Nord-Süd-Verbindung der Zugstrecke einen Schwerpunkt. Da kann man ganz gut, ich sag mal, ICE-Bahnhof Göttingen ist nicht ganz so weit, oder aber auch mit dem Metronom relativ gut unterwegs sein. Nur man muss auch erstmal zu diesen Bahnstrecken hinkommen, und das ist immer ein ganz großes Thema. Ansonsten große Herausforderung, hierher auch Fachkräfte zu bekommen. Wir haben eine wunderschöne Landschaft, da wo andere Urlaub machen, könnte man leben. Trotzdem fehlt dann vielen das Großstadtambiente. Die wollen dann gerne auch Kultureinrichtungen möglichst fußläufig besuchen können. Und das ist dann leider nicht immer der Fall in unserer Region, obwohl wir kulturell auch total viel zu bieten haben.
Wenn du diese ganzen Geschichten aufzählst, wie kann denn da die Bundespolitik direkt schon mal mithelfen? Weil das ist ja im Endeffekt jetzt die Brücke, weshalb wir heute hier sind. Es geht ja im Kern auch darum, was kann der Bund tun, oder?
Ja, also natürlich macht man in Berlin in Anführungszeichen die große Politik. Das heißt, das ist internationale Beziehungen, das ist Außenpolitik, das ist Sicherheitspolitik. Das gilt ja sowohl für die Menschen in Bad Grund, genauso wie für die Menschen in Hamburg oder München. Ja. Aber für den Wahlkreis, und das ist so eine ganz besondere Aufgabe für mich, setzt man sich natürlich auch ganz stark ein, um Fördermittel zu organisieren. Und da ist es mir gelungen, in den letzten 3,5 Jahren, seitdem ich im Deutschen Bundestag bin, immerhin in den Wahlkreis 53 Millionen Euro Fördermittel zu organisieren. Ich kann auch gleich ein paar Ausführungen vielleicht noch machen, wenn das von Interesse ist, wofür wir da Fördermittel bekommen haben. Und ich betreue ja auch noch den Wahlkreis Göttingen mit. Also das ist dann für die gesamte Region 53 Millionen Euro gewesen. Aber schon eben ein ganz großer Anteil auch in meinem Wahlkreis. Beispiele?
Genau, ja klar, Beispiele, weil das ist ja genau der Punkt. Ja, wo kann der Bund direkt helfen?
Also zum Beispiel haben wir ein Förderprogramm, wo Sportstättenbau gefördert wird. Daher konnte ich helfen mit etwas mehr als 3 Millionen für die Sporthalle in Clausthal-Zellerfeld. Oder aber für das Bergwerksmuseum am Rammelsberg oder auch die Grube Samson. Um mal bei einigen Harzorten zu bleiben, habe ich Fördermittel organisieren können aus dem Programm Kultur Invest. Ich habe organisieren können, dass das THW einen Neubau bekommt in Einbeck mit 10 Millionen Euro, oder auch Fahrzeuge für das THW mit entsprechend, also Finanzmittel dafür zur Verfügung zu stellen. Oder die Heldenburg in Salz der Helden, das gehört zu Einbeck, ist auch etwas, was gefördert worden ist. Das sind so ganz spezielle Förderprogramme, wo ich helfen konnte, im Landkreis Göttingen zum Beispiel auch beim Bismarckturm in Bad Lauterberg, wenn wir im Harz bleiben wollen.
Was aber auch wichtig ist, das sind gar nicht so unbedingt die Sachen in einer Region, die jetzt besondere Förderanträge stellen, sondern wir haben da zum Beispiel das größte Förderprogramm des Bundes aufgelegt für die Unterstützung von Schulen. Das heißt Startchancenprogramm. Das sind 20 Milliarden Euro über 10 Jahre, also jedes Jahr 2 Milliarden Euro. Und da sind 13 Schulen aus dem Wahlkreis auch in dieses Startchancenprogramm gekommen. Zum Beispiel, wenn ich an den Landkreis Göttingen denke, die Grundschule am Jakobitor in Osterode und die Hauptschule Neustädter Tor in Osterode. Also das sind zum Beispiel zwei Schulen, die sicherlich gut diese Mittel gebrauchen können. Was wird damit finanziert? Die Schulen werden besser ausgestattet. Zum Beispiel können sie damit zusätzliche Sozialarbeit finanzieren. Man kann aber auch Baumaßnahmen damit finanzieren oder auch konkrete Projekte. Also das ist wirklich ein einmaliges Förderprogramm. Und ich glaube, für die Schulen in meinem Wahlkreis ist das, die da berücksichtigt werden, auch etwas ganz Tolles.
Was sind da die Voraussetzungen, um da als Schule reinzukommen?
Erst einmal war die Voraussetzung, dass wir vom Bund 10 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt haben und die Länder die anderen 10 Milliarden zur Verfügung stellen. Das ist, glaube ich, erstmal eine ganz wichtige Verabredung zwischen Bund und Ländern. Da hat noch nicht jede einzelne Schule irgendwas davon im Wahlkreis. Und die Länder dürfen diese Mittel dann verteilen. Und in Niedersachsen sind die nach einem Sozialindikator verteilt worden. Also zum Beispiel hohe Arbeitslosigkeit am Standort, hoher Anteil von Kindern mit Migrationsgeschichte oder hoher Anteil von Kindern vielleicht mit Unterstützungsbedarf, je nachdem. Also dieser Sozialindex ist sehr komplex und danach sind die Schulen dann einfach nach solchen fachlichen Kriterien ausgewählt worden. Aber ich freue mich, dass wir so ein so großes Förderprogramm für die Schulen auf den Weg bringen konnten. Schade für die Schulen, die jetzt noch nicht berücksichtigt werden konnten. Aber ich denke, ein Anfang ist gemacht.
Denke ich auch. Das ist auf jeden Fall ja auch ein großes Thema immer in der Kommunalpolitik, ne? Weil gerade die Grundschulen ja auch immer in kommunaler Trägerschaft sind. Was auch immer ein Thema ist, was wir immer wieder, ich bin ja auch im Gemeinderat und immer wieder ist, kommt das Thema auf, dass die Kommunen am Ende der Nahrungskette sind, dass sie, also was finanzielle Ressourcen angeht, häufig aber ganz, ganz vor Ort die Aufgaben übernehmen, die eigentlich am sichtbarsten sind, die praktisch demokratiestärkend auch wären, wenn sie vernünftig funktionieren. Aber man immer wieder sagt, da haben sich Bund und Land Dinge ausgedacht und die Kommunen müssen sie umsetzen, ohne adäquat dafür im Endeffekt finanziell ausgestattet zu sein. Das ist immer wieder auch parteiübergreifend ein Punkt, der kommt. Wie siehst du das? Wo kann da speziell der Bund vielleicht einfach deutlich besser helfen? Vielleicht macht das schon und es weiß einfach keiner.
Ja, das ganze Thema der Finanzierung staatlicher Aufgaben ist ja eigentlich ein Thema, was alle Ebenen berührt. Und die SPD hat jetzt gerade für den Wahltermin auch am 23. Februar ein Wahlprogramm aufgelegt, in dem wir unter anderem, wie auch in der Vergangenheit, fordern, dass es ein sogenanntes Altschuldenprogramm für Kommunen geben soll. Dann würde der Bund in die Schuldenverpflichtungen der Kommunen eintreten, was die Tilgung angeht. Und das geht aber nur gemeinsam mit den Ländern, weil der Bund nie direkt Kommunen finanzieren darf. Das verbietet unsere Verfassung. Wir können das also nur über die Länder machen. Also die Länder müssen mitmachen. Und da weigern sich leider einige sogenannte B-Länder, das sind also sogenannte CDU-geführte Länder, weil sie der Meinung sind, dass das nicht sinnvoll ist. Ich lasse das einfach mal so stehen. Also wir setzen uns dafür sehr stark ein, dass wir die Kommunen, die hochverschuldet sind, auch erstmal wieder entschulden können. Wir setzen uns aber auch dafür ein, dass wir die Schuldenbremse modifizieren. Die gibt es ja im Grundgesetz. Der Bund und auch die Länder dürfen keine Schulden machen, keine neuen Schulden machen, sondern müssen alle Investitionen aus ihrem laufenden Haushalt finanzieren. Und damit binden wir uns selbst sozusagen die Hände zusammen. Und gleichzeitig haben wir einen großen Infrastrukturrückstand. Also wir müssen marode Brücken sanieren, wir müssen Straßen sanieren, wir müssen Schienen sanieren. Wir brauchen weiterhin noch guten Ausbau der digitalen Infrastruktur, Glasfaser, um das nur mal zu benennen. Der ÖPNV muss ausgebaut werden. Und das sind eigentlich wichtige Aufgaben, die wir als Investition gut vornehmen können. Ich mache da ein Beispiel. Wenn man ein Haus baut, ganz privat, dann macht man das auch nicht mit einem vollen Sparbuch. Also schön, wer es hat, aber eine gute Hausfinanzierung ist meistens ein bisschen Eigenkapital, ein Bausparvertrag und dann nimmt man auch einen Kredit auf. Ich kenne jedenfalls niemanden, der ein Haus gebaut hat, ohne einen Kredit aufzunehmen. Ja. Und so ist es eigentlich auch sinnvoll für den Staat. Das heißt also, wenn wir Straßen bauen, dann macht das Sinn, dass wir das durchaus auch über Kredite finanzieren können. Das ist überhaupt nichts Ehrenrühriges. Im Gegenteil, das hat sogar Sinn, weil wir damit ja auch Vermögen schaffen auf der anderen Seite, wenn wir Kredite aufnehmen. Das heißt, in dem Sinne wollen wir die Schuldenbremse gerne reformieren. Das würde auch bedeuten, dass die Länder die Schuldenbremse für sich reformiert bekommen und damit dann die Kommunen wieder besser ausstatten können. Das heißt, es hängt vieles miteinander zusammen. Da gibt es einen großen Streit mit unseren politischen Mitbewerbern drüber und die Menschen können darüber natürlich am 23. Februar abstimmen.
Das ist auch schon ein Übergang zu dem, was ich auch noch ansprechen wollte, nämlich die in Anführungsstrichen große Bundespolitik. Und da ist es ja schon so, dass in den letzten Jahren rund um die Ampelkoalition mit den Grünen und der FDP ja und deren Ende ja unzählige Schlagzeilen entstanden sind, gerade was so Streitigkeiten und gegenseitige Blockaden anging. Jetzt du als jemand, die wirklich direkt vor Ort dann immer dabei war und mittendrin war, wie hast du das wahrgenommen?
Also es war eine Aufbruchstimmung gleich nach der Bundestagswahl am 8. oder 6. Dezember, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, dann den Bundeskanzler wählen zu dürfen von der SPD, das war schon ein tolles Gefühl. Und dann war sofort 3 Monate später der Ukraine-Krieg. Wir kamen ja noch aus der Hochphase der Corona-Pandemie. Und dann ist Russland in der Ukraine einmarschiert. Sofort ging die Inflation hoch, die Energiepreise stiegen. Die wirtschaftlichen Verwerfungen spüren wir ja teilweise heute noch. Und aus dem Grunde war dann ganz schnell diese Anfangseuphorie durch ein außenstehendes Ereignis natürlich zunichte gemacht, was in der Dimension, glaube ich, niemand so richtig vorhersehen konnte. Ich finde, wir haben im Übrigen auch ganz viel auf den Weg gebracht. Mhm. Wir haben die BAföG-Reform gemacht, das heißt, es gibt mehr BAföG, mehr können das in Anspruch nehmen, die Sätze sind höher, man kann auch mal sein Studienfach wechseln, ohne gleich den Anspruch zu verlieren. Wir haben das Wohngeld erhöht, wir haben die höchste Kindergelderhöhung, die es je in der Geschichte Deutschlands gegeben hat, für Familien auf den Weg gebracht. Ich höre mal auf mit dem Aufzählen, da ist viel passiert, aber ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wir haben auch zu viel gestritten. Und dann wurde nur noch über den Streit berichtet und nicht über die positiven Sachen, die ich jetzt beispielsweise genannt habe. Und insofern war dann am Ende nur noch Streit und nicht mehr das Gemeinsame so stark hervorgehoben. Insofern fand ich es dann auch am Ende zum Zeitpunkt richtig, dass die FDP dann nicht mehr der Bundesregierung angehört hat, weil die haben schlicht und ergreifend nur noch blockiert.
Das heißt eigentlich, hat man sich aus deiner Sicht im Endeffekt dann alle zusammen wahrscheinlich einfach schlechter verkauft, als es dann die letzten 3,5, 4 Jahre eigentlich gelaufen ist dann?
Wir haben in der Tat viele wichtige Reformen vorangebracht. Der Windenergieausbau ist massiv vorangegangen. Wir haben 60% der Stromproduktion mittlerweile aus erneuerbaren Energien. Wir sind Stromexporteur, was das angeht. Es gibt einzelne Tage im Jahr, wo wir auch importieren. Aber durch die erneuerbaren Energien werden wir natürlich die Strompreise relativ niedrig halten können. Im Gegensatz dazu, wenn man weiterhin auf Gas oder Öl setzen würde. Das ist etwas Positives. Oder wir haben das neue Chancenzuwanderungsgesetz getroffen. Oder den Bürgerinnen und Bürgern, die in den 70er, 80er Jahren nach Deutschland gekommen sind, die hier das Land ja in den letzten 30, 40 Jahren mit aufgebaut haben, denen haben wir die Möglichkeit gegeben, dass sie die doppelte Staatsbürgerschaft bekommen können, dass sie hier auch mit wählen können, auch Rechte haben, nicht nur Pflichten. Wir wollen ein weltoffenes Land sein und das ist, glaube ich, auch gut und richtig. Aber da wird zu wenig drüber gesprochen. Ja. Wir haben leider vergessen oder über all die Probleme, die auch teilweise von außen auf uns zukamen oder die wir uns auch selbst gemacht haben, dann über diese positiven Sachen auch zu sprechen.
Blicken wir doch mal in die Zukunft, was jetzt praktisch mit der Wahl und nach der Wahl passiert. Und wenn man sich da mal, ich habe jetzt einfach mal den letzten ARD-Deutschland-Trend von Januar diesen Jahres genommen. Was sind so die beiden mit Abstand stärksten Themen, die die Menschen bewegen? Das ist zum einen das ganze Thema Zuwanderung und Flucht und zum anderen ist es das Thema Wirtschaft. Wie stehst du beziehungsweise was sind so die SPD-Thesen dazu, wie man diese Themen angeht?
Unsere Hauptthemen im Bundestagswahlkampf sind Sicherung von Arbeitsplätzen. Mhm. Das heißt also, das Thema Wirtschaft ist für uns noch prioritärer, ja, als das Thema Zuwanderung und Flucht. Deshalb wollen wir alles dafür tun, zum Beispiel mit dem Deutschlandfonds, also einem neuen Infrastrukturfonds, damit Infrastruktur vorangeht und das auch gut für unsere Unternehmen ist. Oder mit dem Made in Germany Bonus, wo man also in Deutschland investieren kann und dann sofort 10% dieser Investition von seiner Steuerlast abziehen kann. Das heißt, ohne Förderantrag, ohne Fördergenehmigung und anschließenden Beleg erstellen, kann man dann tatsächlich die Steuerlast deutlich senken. Das sind meiner Meinung nach wichtige Punkte, damit wir Arbeitsplätze sichern können. Und zu den Arbeitsplätzen sichern gehört auch, dass die Unternehmen als Allerwichtigstes immer sagen, wir brauchen Fachkräfte. Wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen Fachkräfte. Und da muss man einfach faktisch sagen, all diejenigen, die jetzt in den Ruhestand gegangen sind aus den ersten Babyboomer-Jahren, da sind ja schon ein paar im Ruhestand, diese hohe Zahl an geringeren sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen konnten wir nur dadurch ausgleichen, dass wir genau die gleiche Steigerung hatten bei Menschen mit Migrationsgeschichte, die in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gegangen sind. Das heißt, es ist eigentlich eine Erfolgsstory. Ja. Menschen mit Zuwanderungshintergrund ersetzen in Anführungszeichen jetzt Menschen, die in Rente gehen, gerade auch die geburtenstärkeren Jahrgänge. Oder man kann es auch zusammenfassen, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte finanzieren die Rente.
Ja. Der ja, und allgemein und ja das, soziale, das Sozialsystem.
Genau. Ne? Und das Sozialsystem, die Krankenversicherungen und da könnte ich ja noch einiges anderes aufzählen. Deshalb, wir müssen die positiven Punkte beim Thema Zuwanderung diskutieren. Und wir dürfen aber auch die Probleme nicht verschweigen. Wenn Menschen Angst haben, dass es zu viel wird, wenn Kommunen sich nicht mehr in der Lage sehen, die Menschen unterzubringen, dann müssen wir da auch handeln. Und das haben wir getan. Wir haben also die Asylantragstellenden Zahlen sind jetzt rapide nach unten gegangen. Wir haben 30% weniger Asylanträge. Es sind insgesamt deutlich weniger in die Bundesrepublik im letzten Jahr eingereist. Und insofern, denke ich mal, sind wir da durchaus auf dem richtigen Weg, weil wir nämlich ein weiteres Ventil geschaffen haben. Man kann nicht nur zu uns kommen aus Kriegsgebieten oder wenn man Asyl beantragen möchte, weil man politisch verfolgt wird, sondern man kann auch zu uns kommen, wenn man eine Qualifikation im Ausland hat und dann auch nachweisen kann, ich könnte in Deutschland arbeiten, da habe ich mich beworben, das geht ja heute digital alles, ich habe ein paar Sprachkenntnisse und damit unterstützen wir auch die Unternehmen wieder, die notwendigen Fachkräfte aus dem Ausland zu bekommen. Das heißt also, wir müssen das Thema Zuwanderung, Migration nicht nur defizitär betrachten, sondern die Potenziale, die darin stecken, uns anschauen und natürlich alles, was negativ damit in Zusammenhang steht, dann versuchen deutlich zu reduzieren. Da sind wir, glaube ich, mittlerweile jetzt auf einem ganz guten Weg.
Ein Punkt, der damit sehr stark zu tun hat, finde ich, und ist ja so die gesamtgesellschaftliche Situation, in der wir gerade leben. Wir leben aktuell ja nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt, dass das schwierige Zeiten sind, dass es auch ein bisschen sich ausdifferenziert und dass es häufig gegeneinander ist. Und ich empfinde da schon, dass das ein Stück weit auch für unsere Form der Demokratie, in der wir leben und unsere Vorgänger da hart gestritten haben, dass dieses Zusammenleben auch in Gefahr ist. Gerade jetzt, wenn wir hier sprechen, wird beispielsweise Donald Trump wieder als US-Präsident vereidigt. Wie erlebst du das? Was müsste man da tun?
In der Tat, unsere Demokratie, das kann man, glaube ich, so festhalten, war noch nie so stark unter Druck. Insbesondere deshalb, weil über die sogenannten sozialen Medien doch auch sehr viel Gerüchte und Verschwörungstheorien in Umlauf gebracht werden können, die einfach gar nicht stimmen. Deshalb finde ich es total desaströs, dass die sogenannten Faktenchecker bei Facebook abgeschafft werden sollen. Gott sei Dank in Europa haben wir ja noch die Vereinbarung, aber trotzdem trägt das nicht dazu bei, dass Demokratie gestärkt wird. Die Situation in den Vereinigten Staaten von Amerika mit dem Präsidenten Trump macht natürlich auch mir Sorge, vor allen Dingen deshalb, weil er sich ja verbündet mit milliardenschweren Tech-Konzernen oder deren Chefs und damit in der Tat sowas entstehen kann wie eine Oligarchie, das heißt also weg von der Demokratie hin zur Herrschaft derer, die die Kommunikationskanäle beherrschen und finanzieren. Und damit ist Meinungsfreiheit zum Beispiel nicht mehr garantiert. Mhm. Und deswegen müssen wir da aufpassen, ganz doll aufpassen. Ich glaube, wir brauchen so etwas wie einen nicht nur öffentlichen Rundfunk und öffentliches Fernsehen und eine gute Print- und Medienlandschaft, die vom Wettbewerb lebt, sondern wir brauchen auch öffentlich finanzierte Plattformen, auf denen sich die Menschen austauschen können. Wo aber klar ist, wenn ich da was lese, dann ist das auch Fakt und nicht einfach irgendwas ausgedachtet.
Ist da nicht eigentlich die SPD aufgrund schon ihrer Tradition eigentlich genau die richtige Partei, da im Endeffekt auch stärker voranzuschreiten?
Wir haben da entsprechende Ideen. Ja. Auch der europäische Gedanke der Datenschutzgrundverordnung, ganz fürchterliches Wort, ist auch so, dass nicht nur Daten geschützt werden, sondern dass auch transparent ist, wie Daten kommuniziert werden beziehungsweise wie Inhalte kommuniziert werden. Da müssen wir in Europa beieinander bleiben. Und wenn wir das schaffen, und da gehe ich mal ganz stark von aus, dass uns das weiterhin gelingt, dann haben wir ja auch schon insbesondere den großen Tech-Konzernen damit auch wichtige Aufgaben an die Hand gegeben, die sie in Europa erfüllen müssen. Ich hoffe, dass wir da standhaft bleiben. Als Land alleine werden wir das nie schaffen. Mhm. Gedanken, aus der Europäischen Union auszutreten, würden Deutschland extremst schaden und würden auch die Meinungsfreiheit in Deutschland damit völlig untergraben. Deswegen kann ich nur davor warnen, solche extremistischen Parteien zu wählen, die das vorschlagen. Und die SPD und insbesondere unser digitalpolitischer Sprecher auf der europäischen Ebene, Timo Wölkens, der Europaabgeordnete, die setzen sich genau dafür ein, dass Zeitungen, dass digitale Teilhabe sozusagen für jeden möglich ist, so wie bei Zeitungen zum Beispiel. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Erfolg auch ist, den wir da in Deutschland mit den anderen europäischen Staaten gemeinsam erreicht haben. Allerdings müssen wir da weiter dran arbeiten. Da ist noch viel zu tun.
Zum Abschluss habe ich noch mal zwei Fragen. Also schauen wir noch mal auf die Region zurück. Du bist ja jetzt im Wahlkampf, auch schon vorher erlebt man ja, aber jetzt wahrscheinlich besonders viel hier in der Region unterwegs. Gibt es da so irgendwie in den letzten Wochen besondere Momente, die besonders erlebnisreich, berührend, erkenntnisreich oder witzig waren?
Also es ist schon toll, wenn Menschen einfach so auf mich zukommen und sagen, Freilingstadt, wir haben Sie immer unterstützt, das tun wir auch dieses Mal. Also das tut schon gut. Jetzt gar nicht konkret am Infostand, da werbe ich ja dann auch um die Unterstützung, sondern auch wenn ich im Supermarkt einkaufe. Mhm. Und dann erkennen mich die Menschen und kommen dann auf mich zu. Das tut schon gut. Also Dank bekommt man in der Regel in der Politik ja selten. Aber es ist schon gerade jetzt so in dieser intensiven Zeit passiert, auch eine E-Mail zu bekommen. Herzlichen Dank dafür, dass Sie sich da um die Fördermittel gekümmert haben, dass Sie uns da beim Antrag geholfen haben. Das ist in den letzten Wochen häufiger passiert, als es sonst der Fall ist. Ich schöpfe am meisten Kraft immer daraus, direkt bei den Menschen vor Ort zu sein, bei den Einrichtungen, den Organisationen, den Ehrenamtlichen, in Vereinen. Das ist das, wo ich Kraft kriege und Motivation. Dafür weiß ich, da mache ich das, da arbeite ich politisch. Es sind weniger die Sitzungen, die man dann in Berlin hat. Die sind auch wichtig, klar, aber die Begegnung mit den Menschen. Mhm. Das ist das Beste, was mir eigentlich passieren kann. Deswegen mache ich auch gerne Wahlkampf.
Und wenn die dann auch im Wahlkampf noch so positiv ausfällt, ist doch super. Fass doch bitte noch mal kurz, ganz prägnant und kurz zusammen. Warum sollte man am 23. Februar die SPD und ganz speziell dich wählen?
Weil ich ganz gerne nicht nur 53 Millionen Euro Fördermittel in den Wahlkreis holen möchte, sondern das auch gerne noch mal in den nächsten Jahren wiederholen möchte. Aber natürlich geht es nicht nur um Fördermittel. Wenn wir wollen, dass unsere Zukunft gut finanziert wird, dass wir unseren Kindern keine marode Infrastruktur hinterlassen, dass wir nicht die wichtigen Staatsaufgaben gegeneinander ausspielen, sondern dass wir gemeinsam die Demokratie stärken und unsere Infrastruktur weiter ausbauen können und in europäischen Konzert sozusagen der anderen Staaten gut mitwirken können, dann geht das nur mit der SPD, weil kaputt sparen sollten wir uns nicht.
Ganz herzlichen Dank, Frauke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir wirklich viel Erfolg am 23. Februar.
Danke dir, Andreas, und Glück auf.
Glück auf.